Du zählst Kalorien, verzichtest auf Süßes, gehst vielleicht hin und wieder oder sogar regelmäßig zum Sport und trotzdem zeigt die Waage böse Zahlen an und seit Wochen purzelt gefühlt kein Gramm. Das ist frustrierend, aber ich kann euch ein wenig ermutigen, keine Sorge. Oft liegt das Problem gar nicht an mangelnder Disziplin, denn zwischen einem Kaloriendefizit und tatsächlicher Gewichtsabnahme spielen viele Faktoren eine Rolle. Und wenn es dir bzw. euch ähnlich geht, dann ist diese Folge heute genau richtig, denn wir schauen uns mal an, welche Faktoren sind das eigentlich und warum arbeitet unser Körper scheinbar gegen uns? Manchmal zumindest, Alex.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich der häufigste Frustsatz, den man so hört, wenn es ums Abnehmen geht. Ich esse doch kaum was und nehme trotzdem nicht ab. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, welchen zusätzlichen Einfluss und welche ganz vielen Faktoren es vielleicht geben mag, die eine Gewichtsabnahme eventuell erschweren können oder vielleicht auch dann als Tipp erleichtern können, damit ihr genau zu eurem Wunschgewicht kommt.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und Alex, du hast eben schon diesen berühmten Satz gesagt, ich esse doch gar nicht so viel. Ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln. Ich meine, ich habe früher auch mal ein paar Kilo mehr auf den Hüften gehabt und auch jetzt will ich mich mit so Leuten unterhalten, die sagen, Mensch, ich müsste mal so ein bisschen abnehmen, die Jeans drückt schon wieder oder das T-Shirt spannt so ein bisschen am Bauch. Dann kommt ganz oft der Satz, ich verstehe das gar nicht, ich esse doch gar nicht so viel. Also irgendwie scheint ja da sowas nicht richtig zu funktionieren. Entweder ist es die Disziplin vielleicht, aber irgendwie gibt's ja noch so ein paar mehr Faktoren und die Wahrheit liegt da meistens irgendwo dazwischen. Klär uns mal auf, wie kann das?
Also die entscheidende Frage ist ja erstmal im Vorhinein immer, befindet sich diese Person auch tatsächlich in einem Kaloriendefizit? Also aus ernährungsphysiologischer Sicht gilt natürlich immer, wenn der Körper über einen längeren Zeitraum weniger Energie aufnimmt, als er verbraucht, muss er auf seine Energiereserve zurückgreifen. Das ist immer so. Das bedeutet letztendlich immer eine Art von Fettabbau und die Energiebilanz lässt sich nicht dauerhaft betrügen. Das Problem ist allerdings, und das ist total erstaunlich, Thorsten, dass wir Menschen unsere Kalorienaufnahme, aber auch unseren Verbrauch extrem schlecht einschätzen können. Man hat mal eine ganz spannende Studie dazu gemacht, die ist auch schon 30 Jahre alt, aber das ist immer noch das Paradebeispiel. Man hat nämlich Personen genommen mit Adipositas, also einem deutlichen Übergewicht, und hat die dann einschätzen lassen, wie viele Kalorien sie durch etwas verbrennen, aber auch wie viele sie zu sich nehmen. Und das Ergebnis war echt bemerkenswert, denn die Teilnehmer haben ihre Kalorienzufuhr um 47% unterschätzt im Durchschnitt, also 47% der Kalorien quasi abgezogen. Und bei körperlichen Aktivitäten, als sie gefragt wurden, ja, was meinst du denn, wie viele Kalorien du damit verbrannt hast, haben sie es um 52% überschätzt. So, das heißt ja nicht, dass die Menschen jetzt gemein waren oder absichtlich gelogen haben, sondern so eine Studie zeigt ja vielmehr, wie ungenau unsere Wahrnehmung sein kann. Und wenn du das dir halt mal genau anschaust, kann es wirklich sein, dass es Situationen gibt, in denen die Menschen vielleicht nicht so ganz genau die Gesetze ihrer Energiebilanz genau einschätzen können. Und da sollte man dann wirklich mal genauer hinschauen, aber deshalb gucken wir uns das ja jetzt im Podcast genauer an.
Ich glaube, bei diesem Sätzen, ich esse doch gar nicht so viel, da ist es ähnlich. Ne? Da vergisst man mal ganz schnell so die kleinen Schweinereien, die mal so kurz aus der Schublade gezogen werden, wie zum Beispiel der Schokoriegel oder mal der Kaffee, Latte Macchiato, was auch immer, der Löffel Öl in der Pfanne. Das sind ja doch Dinge, die sich so, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, über den Tag addieren und die werden ja vielleicht nicht oft mitgerechnet. Wie groß ist denn überhaupt der Einfluss solcher, versteckten Kalorien auf das ganze System?
Extrem groß. Da kann ich nämlich mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das mal mit einem Klienten neulich im Coaching besprochen. Und dann meinte ich so zu ihm, du sag mal, die Sachen, die du zubereitest, ne, in der Pfanne, wie bereitest du die denn zu? Ja, natürlich mit Öl. Ja, und wo steht das? Ah, stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja, und auf deinem Brot, was kommt da noch drunter? Kommt da Butter drunter? Ja. Und ich sag mal, ich sehe ja gar keine Getränke. Ja, da hatte ich noch ein Cappuccino. Ja gut, und wenn man natürlich dann solche Sachen mal zusammenrechnet, also das bisschen Öl beim Kochen, können halt auch mal diese 10, 12 Gramm sein, die ich da vielleicht in die Pfanne schmeiße, sind mal locker 100, 120 Kalorien. Dann bei den Getränken habe ich vielleicht 2 Cappuccinos mit Milch am Tag getrunken, sind auch nochmal so 100, 120 Kalorien. Dann noch der kleine Schokoriegel, den es vielleicht gab. Wenn du das mal alles zusammenrechnest, Thorsten, dann kommst du mal locker auf 400, 500 Kalorien. Und wenn du jetzt mühsam ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag rausgearbeitet hast und du hast durch diese kleinen versteckten Dinge, hier das Getränk, da das bisschen Öl, das Ganze dir wieder versaut, ist das natürlich total deprimierend. Und ich möchte ja damit gar nicht sagen, oh mein Gott, du musst jede Kalorie zwanghaft kontrollieren, sondern die eigentliche Botschaft soll ja sein, dass Menschen ihr Defizit oft überschätzen und denken dann, oh Gott, ihr Stoffwechsel ist kaputt, sondern nee, sie haben das Spiel einfach nur nicht bis zum Ende gespielt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen und das ist leider oft auch ein Problem, gerade aus psychologischer Sicht, denn unser Gehirn checkt einfach nicht flüssige Kalorien. Der Körper ist wesentlich schlechter darin, Kalorien aus flüssigen Bestandteilen im Vergleich zu fester Nahrung wirklich gut wahrzunehmen. Und wer 300 Kalorien trinkt, kompensiert das leider nicht später dadurch, dass er weniger isst oder so, sondern das ist wirklich ein ganz gemeines Ding, gerade flüssige Kalorien.
Wenn es ums Abnehmen geht, dann starten ja sehr viele Menschen total motiviert mit einer Diät, verlieren zunächst natürlich schnell Gewicht, aber nach einigen Wochen passiert dann plötzlich gar nichts mehr, niente, da stagniert quasi. Man spricht, glaube ich, auch von so einem Gewichtsplateau in dem Fall. Was passiert da genau im Körper? Warum ist das so?
Ich glaube, das ist ein Phänomen, was jeder kennt, der schon mal probiert hat, abzunehmen. Die ersten Tage oder Wochen laufen hervorragend, die Waage zeigt so 2-3 Kilo weniger an, Motivation geht durch die Decke. Und dann passiert auf einmal nichts mehr. Und viele denken dann, oh mein Gott, mein Körper ist kaputt, der hat sich an die Diät gewöhnt, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Was es alles dann so Lustiges gibt. Das, was aber wichtig ist zu wissen, zu Beginn einer Diät verliert der Körper halt nicht nur großartig Fett, sondern vor allen Dingen erstmal Wasser. Denn gerade wenn ich weniger esse oder vor allen Dingen auch bei ganz vielen Diäten ist es ja nun mal der Fall, weniger Kohlenhydrate esse, wird ganz viel von diesem Glykogen, also das sind ja quasi die Kohlenhydrate, in der gespeicherten Form in unserem Körper, automatisch abgebaut. Ist ja logisch, der Körper muss ja seine Reserven ran, dann baut er ganz oft erstmal das Glykogen ab. Und das bindet extrem viel Wasser. Also 1 Gramm Glykogen bindet so 3 bis 4 Gramm Wasser. Heißt, da können locker mal 1-2 Kilo verloren gehen. Und wenn ich dann natürlich meine Diät starte, sind die schon mal sofort weg. Und wenn ich vielleicht nur 1 Kilo Fett verloren habe, aber 2 Kilo Wasser dabei waren, ist das natürlich ein Riesenwert, weil ich erstmal 3 Kilo weniger wiege und denke mir, boah, also ich bin ja der Gott der Gewichtsreduktion, also ich bin der Mr. Diät himself. Und deshalb ist mir das ganz wichtig, es gibt halt ganz viele Einflussfaktoren auf sowas. Und der Wasserhaushalt ist dabei ein ganz entscheidender Aspekt. Und Thorsten, kennst du diese Diäten, die immer damit so anfangen, dass man so ein Carbo-Loading machen soll? Also isst dich nochmal 2 Tage richtig satt oder so? Hast du das schon mal gehört?
Ich habe das schon mal gehört. Also noch einmal richtig vollfuttern und danach die Handbremse ziehen und am besten nichts mehr essen, ja.
Wird nämlich ganz oft propagiert, so nach dem Motto, ja, das ist so ein psychologischer Effekt, dann kann der Körper danach besser abnehmen. Ist absoluter Bullshit. Wird ganz oft nur gemacht, damit du nochmal ganz viele Kohlenhydrate frisst, damit dein Ausgangsgewicht ganz weit oben ist. Und wenn du dann aufhörst, so viel zu fressen, dann geht das sofort runter. Das ist, sorry, absolute Verarsche. Lasst euch bitte darauf nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein. Das ist nur ein Trick von allen Leuten, die irgendeine komische Diät propagieren.
Da redet sich aber jemand in Rage gerade.
Ja, das regt mich total auf sowas.
Als ich mich so ein bisschen eingelesen habe zur heutigen Folge, Alex, und auch so ein bisschen recherchiert habe, da habe ich so einige Berichte gelesen. Da war von der sogenannten Stoffwechselanpassung die Rede, also vereinfacht gesagt. Der Körper spart Energie ein, wenn wir länger weniger essen. Aber wie relevant ist dieser Effekt denn tatsächlich?
Also zunächst muss man natürlich erstmal verstehen, unser Körper ist evolutionär darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Vor allen Dingen gerade dann, wenn Nahrung knapp wird. Ist ja auch logisch, ist ja eine Art von Überlebensvorteil. Also wer in Zeiten von Nahrungsmangel seinen Energieverbrauch senken konnte, hat natürlich bessere Chancen, auch länger irgendwelche Hungerperioden zu überstehen. Und das nennt man offiziell adaptive Thermogenese. Was bedeutet das? Relativ einfach, der Stoffwechsel schaltet sich jetzt nicht ab und der ist auch nicht kaputt, sondern er hat eigentlich 2 Effekte, die entstehen, wenn ich in so eine Phase komme. Das heißt, der erste, der ist rein mechanisch, der ist, glaube ich, relativ logisch. Wer weniger wiegt, verbraucht auch automatisch weniger. Also hast du ein Ausgangsgewicht von meinetwegen 100 Kilo und wiegst jetzt nur noch 80 Kilo, muss der Körper ja weniger mit sich rumschleppen. Das hat erstmal natürlich nichts großartig mit einer Stoffwechselanpassung zu tun. Aber es gibt noch einen zweiten Mechanismus und der ist wirklich eine Art von Anpassung. Denn der Körper fängt an, effizienter zu werden und möglichst Energie einzusparen. Und dafür hat er mehrere Effekte. Also zum einen produziert er weniger Wärme. Kennst du vielleicht, Thorsten, eine Diät und automatisch ist einem kalt, je nachdem zu welcher Jahreszeit man das macht. Dann verändern sich die Hormone so ein kleines bisschen, der Grundumsatz sinkt ein bisschen ab und ganz viele, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, fangen leider an, sich im Alltag weniger zu bewegen. Weil die dann ganz oft groggy sind, sind fertig und sagen, oh, jetzt lege ich mich auf die Couch, das ist so anstrengend, weniger Kalorien. Und dadurch fehlen leider ganz oft diese Need-Calories, also diese Non-Exercise-Activities. Das klassische, durch die Gegend gehen, das Spazierengehen, vielleicht mal den Weg zu Fuß oder mit dem Rad machen, anstatt mit dem Auto. Und wenn ich natürlich dann ein paar hundert Kalorien einspare, aber dann auf der anderen Seite automatisch weniger Alltagsaktivität habe, weil ich mich jetzt müde und schlapp fühle, ist das natürlich extrem schade. Und das, was einfach wirklich wichtig ist zu wissen, und dafür propagiere ich auch eigentlich ja immer in ganz vielen Podcast-Folgen schon, die Kalorienzufuhr nicht zu krass runterzuschrauben, dass ich noch normal am klassischen Leben teilhaben kann, um es mal so zu sagen. Also wer 400-500 Kalorien am Tag einspart, finde ich schon mal super. Wenn ich da extrem viel einspare, habe ich leider oft das Problem, dass ich super viel im Alltag dann an klassischen Aktivitäten einschränke oder mir extrem kalt wird. Also der Körper probiert da super hart gegenzuarbeiten, was er bei einem gesunden Defizit zum Glück nicht macht.
Jetzt kommt ein Punkt, den viele tatsächlich unterschätzen, das ist der Schlaf. Denn Studien zeigen, dass gerade Schlafmangel unsere Hungerhormone beeinflussen können. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt schlecht schlafe, habe ich auch Probleme abzunehmen?
Ja, man muss mal diesen Hintergrund verstehen, weil dieser Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn Schlafmangel verhindert jetzt nicht direkt deine Fettverbrennung. Also wenn jemand dauerhaft in einem Kaloriendefizit lebt, wird er natürlich auch sein Körpergewicht reduzieren und sein Körperfett abbauen. Das Problem ist aber vielmehr, dass Schlafmangel es dir deutlich schwieriger macht, dieses Defizit dann langfristig aufrechtzuerhalten. Denn es gibt eine Art von Regulation von deinem Hunger als auch von deiner Sättigung. Das heißt, man kennt dafür Ghrelin und Leptin. Das heißt, Ghrelin ist so klassisch unser Hungerhormon. Das heißt, los, gib mir Nahrung. Und Leptin sagt, okay, ich bin satt, ich bin tiefenentspannt. Und man weiß, und das ist ein riesengroßes Problem, bei einem Schlafmangel steigt diese Ghrelin-Konzentration häufig an. Also ich habe automatisch mehr Hunger. Und parallel sinkt dieses Leptin ab. Das heißt, weniger schnell bin ich satt. Heißt im Endeffekt, ich habe automatisch mehr Hunger und gleichzeitig bin ich leider weniger satt. Und man hat das Ganze mal ausprobiert in ganz vielen Studien und allein schon nach 5 Tagen mit 2 Stunden weniger Schlaf pro Tag, also wenn du mal immer nur so 5-6 Stunden schläfst, entsteht schon automatisch der Effekt, dass du einen Japp bekommst auf Süßigkeiten, auf Snacks, auf stark verarbeitete Kohlenhydrate. Und der zweite Punkt, der ganz gemein ist, unserem Gehirn wird eine Region aktiviert, die für Belohnung und Impulskontrolle zuständig ist. Das heißt, leider wird der Schokoriegel attraktiver und die Fähigkeit, ihm zu widerstehen, automatisch schwächer. Und das ist total gemein. Deshalb kann man wirklich sagen, chronischer Schlafmangel sorgt dafür, dass es dir schwieriger fällt, dem Schokoriegel zu widerstehen.
Ähnlich spannend finde ich auch das Thema Stress. Wer ständig unter Strom steht, der produziert ja mehr Cortisol. Darüber haben wir hier im Podcast ja schon ganz oft gesprochen. Und dieses Stresshormon, ja, das heißt, kann verhindern, dass wir Fett abbauen, obwohl wir weniger Kalorien essen. Das heißt, wer jetzt in eine Diät geht und beschlossen hat, ich möchte so ein paar Pfunde weniger haben, sollte der ganz bewusst auch so Regenerationsphasen tagsüber einbauen?
Erstmal ganz wichtig zu verstehen, Thema Cortisol, das ist kein böses Hormon. Das ist überlebenswichtig, das ist wichtig, um morgens wach zu werden, um Energie bereitzustellen, um auf körperliche, auch psychische Belastung zu reagieren. Also, grundlegend erstmal eine gute Idee vom Körper, aber schwierig dann, wenn ich eine Art von dauerhaftem Alarmzustand habe, weil ich kontinuierlich gestresst bin. Was passiert dann? Erster Mechanismus, dein Essverhalten ändert sich. Denn viele Menschen essen unter Stress leider wesentlich mehr, aber auch hochkalorisch. Ist ja auch biologisch nachvollziehbar. Wenn ich eine belastende Situation habe, sucht der Körper schnell Energie. Süßes, fettiges Essen, das aktiviert dein Belohnungssystem, schon bist du bereit. Und der zweite Mechanismus ist leider oft der, Cortisol sorgt dafür, dass leider Alltagsbewegung abnimmt. Weil, wenn du dich oft gestresst fühlst, erschöpft bist, Thorsten, was passiert? Ab auf die Couch. So, und diese beiden Mechanismen sind leider wirklich gemein, weil der Körper dann dazu führt, um zu sagen, okay, Stress sorgt dafür, dass ich eher eine Art von Entspannung möchte, aber dann werde ich auch nicht meinen Kalorienverbrauch durch die Decke jagen können. Und das ist echt wirklich schwer für den Körper dann zu verstoffwechseln, wenn er dauerhaft einen zu hohen, ja, Cortisol-Level hat, was er nicht mehr handeln kann.
Jetzt mal so an die sportlichen Hörerinnen und Hörer, die hin und wieder ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen Krafttraining machen, die werden dieses Phänomen kennen. Viele Menschen, die abnehmen möchten, hören während einer Diät plötzlich mit dem Krafttraining auf und konzentrieren sich voll und ganz auf Cardio, also auf Ausdauer. Dabei heißt es doch eigentlich, dass gerade die Muskeln super Kalorien verbrennen können. Wie finde ich denn da ja so ein gutes Mittelmaß? Denn oft ist ein Gewichtsverlust ja auch gleichzusetzen mit Muskelverlust, wenn ich plötzlich kein Krafttraining mehr mache.
Super wichtiger Aspekt, denn beim Abnehmen sollte ja das Ziel nicht lauten, ich möchte theoretisch weniger wiegen, sondern eigentlich müsste ja das Ziel lauten, ich möchte möglichst viel Fett verlieren, aber gleichzeitig möglichst viel Muskelmasse erhalten. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, die Waage unterscheidet natürlich erstmal nicht großartig zwischen Fett, Muskulatur, Wasser Und wenn jemand 10 Kilogramm verliert, sagt die Waage ja nicht, du, das war nur Fett, sondern die gibt mir ja keine wirkliche Analyse, ob da jetzt vielleicht auch leider Muskelmasse bei gewesen ist. Und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Muskelmasse ist der entscheidende Faktor, dass ich langfristig keinen Jojo-Effekt habe. Ganz entscheidend zu verstehen. Deshalb nochmal für euch da draußen. Cardio-Training hilft dafür, garantiert, relativ schnell viele Kalorien zu verbrennen. Was bedeutet das aber? Dass einfach nur viele Kalorien weg sind. Heißt aber ja nicht, weil gerade wenn ich dann mein Körpergewicht auch reduziere und dann vielleicht auch einen verminderten Kalorienverbrauch habe, dass ich den ja nicht möglichst weit oben halten möchte, wenn ich meine Diät beende oder wenn ich langfristig meine Ernährung umgestellt habe, aber vielleicht trotzdem noch ein paar Kalorien essen möchte und ich nur an jeden Tag an der Möhre knabbern möchte. Das heißt, ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, durch Krafttraining dafür zu sorgen, möglichst viele Kalorien langfristig zu verbrennen, weil ich mir quasi einen größeren Motor zugelegt habe. Und da möchte ich bei jedem dafür plädieren. Aber ein ganz wichtiger Aspekt dabei, Thorsten, ist das Thema Eiweißzufuhr. Hast du denn, wenn du abgenommen hast, darauf geachtet, dass du genügend Eiweiß deinem Körper zuführst?
Tatsächlich ja. Ich habe mal so mit Anfang 20 über 20 Kilo abgenommen tatsächlich, habe seitdem auch mein Gewicht gehalten. Und während dieser Phase habe ich zweimal täglich einen richtig guten, hochwertigen Eiweißshake getrunken. Ich muss wohl dazu sagen, ich habe auch tagsüber so die Wasserzufuhr auf 2,5 bis 3 Liter hochgeschraubt.
Ja, großartig. Ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt, weil dazu hat man eine super spannende Studie nämlich mal gemacht. Man hat übergewichtige junge Männer genommen. Ist einfach nur eine praktische Zielgruppe, mit der man das gut austesten konnte. Deshalb war es gerade zufälligerweise diese Zielgruppe. Und hat die mal einen Monat lang trainieren lassen. Und die eine Gruppe hat nur etwas mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß bekommen. Also wenn die 80 Kilo wiegen, gibt es halt 80 Gramm Eiweiß. Und die andere Gruppe hat den Faktor 2,5 bekommen. Also wirklich eine richtig hohe Menge Eiweiß. Und man hat nach einem Monat geschaut, was sich verändert hat im Körper. Und haltet euch fest, bei der einen Gruppe, die eine geringe Eiweißzufuhr hatte, die haben 2-3 Kilo Fett verloren, wunderschön, hat sich bei der Muskelmasse aber fast gar nichts getan, obwohl die knallhart trainiert haben. Und bei der anderen Gruppe, die haben noch 1 Kilo mehr Fett verloren, die haben 4 Kilo Fett verloren und gleichzeitig 1 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Obwohl die manchmal 30-40% im Kaloriendefizit waren. Also wirklich ein krasses Defizit, in dem sie unterwegs waren und haben trotzdem noch Muskelmasse aufgebaut. Deshalb plädiere ich unbedingt dafür. Wollt ihr abnehmen? Bitte Faktor 2 von eurem Körpergewicht als Eiweiß zuführen, dann funktioniert das Ganze auch.
Ich habe noch so einen spannenden Punkt. Ich habe ja gerade schon das Wasser angesprochen, das ich während meiner Diätphase dann auch spürbar hochgeschraubt habe auf teilweise 3 Liter pro Tag. Stilles Wasser muss ich wohl sagen, weil das fällt mir dann immer einfacher zu trinken als die Blubberkohlensäure. Ist, glaube ich, sowieso gesünder. Und es hält sich so recht hartnäckig eine Behauptung oder Mythos. Das müsst ihr jetzt mal aufklären. Der dreht sich um den Wasserhaushalt. Kann es sein, dass jemand Fett verliert, die Waage aber trotzdem stagniert, weil der Körper Wasser einlagert?
Jein. Eigentlich nicht, weil du eine super gute Ernährung hast und gesunde Trainingsreize, ist das eigentlich kein Problem. Was aber dazu führen könnte. Natürlich kannst du aufgrund von deiner Ernährung, wenn du sehr salzreich isst, logischerweise kann der Körper dann relativ viel Wasser speichern. Wenn du auf einmal deine Ernährung umstellst und die vielleicht sehr kohlenhydratreich ist, was sie vorher vielleicht nicht war, aber du irgendeine Art von High-Carb-Diät machst oder ähnliches, kann der Körper natürlich das auch nochmal speichern. Dann könnte es sein, klingt jetzt komisch, aber wenn du intensiv trainierst und gerade Krafttraining verursacht halt so kleine Mikroverletzungen in der Muskulatur und dieser Reparaturprozess kann theoretisch auch ein bisschen Wasser im Körper speichern, sind das natürlich Aspekte, die theoretisch sein könnten. Und natürlich gerade bei Frauen hormonelle Einflüsse. Bei Frauen nochmal wesentlich stärker, aber im Zyklus, im Monatsverlauf können da mal locker 1-2 Kilo hoch oder runter gehen. Deshalb plädiere ich auch immer dafür, wenn ihr jetzt keine hochprofessionelle Körperwaage habt, die alles analysiert, also den Wasserhaushalt, den Körperfettanteil und Co., dann andere Parameter ranzuziehen. Ob es nun der Taillenumfang ist, den ihr misst, den Hüftumfang, ob ihr Fotos macht von euch, Vorher-Nachher-Bilder. Und wenn ihr die Hose als Vergleich nehmt, die immer gespannt hat und jetzt kriegt ihr locker den Knopf zu, also ist mir ehrlich gesagt egal was, aber eine Form von, ich brauche am besten einen Vorher-Nachher-Vergleich und nicht einfach nur, wie sehe ich gerade so im Spiegel aus, sondern sucht euch eine Methode raus, die euch wirklich ein aussagekräftiges Ergebnis liefert.
Wann sollten Menschen, die trotz aller Bemühungen tatsächlich nicht abnehmen, vielleicht mal medizinisch nachforschen lassen und zu ihrem Arzt oder zu ihrer Ärztin gehen?
Was wichtig ist, vorab erstmal eigentlich die gute Nachricht, bei den meisten Menschen, die Schwierigkeiten haben beim Abnehmen, es ist ganz, ganz selten eine hormonelle Erkrankung. Also in den allermeisten Fällen spielen diese Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, Kalorienaufnahme oder die falsche Definition von der Menge davon, Alltagsbewegung, Stress, Schlaf, Wasserhaushalt, hauptsächlich eigentlich den größten Einflussfaktor, den man so haben könnte. Aber es gibt natürlich auch Symptome, wenn du zum Beispiel sehr stark ausgeprägte Müdigkeit hast, Antriebslosigkeit, extrem starke Kälteempfindlichkeit, Haarausfall, trockene Haut, Störungen im Zyklus bei Frauen, unerklärliche auch vielleicht Gewichtszunahme, auffällige Wassereinlagerungen, dann würde ich das schon mal überprüfen, ob es eventuell weitere Einflussfaktoren gibt, die man jetzt nicht unbedingt den klassischen Fehlern in Anführungsstrichen, die wir vorher besprochen haben, zuordnen kann. Das heißt, dann sollte man das Ganze vielleicht schon mal medizinisch abklären.
Du hast gerade von dieser Müdigkeit, von dieser Abgeschlagenheit gesprochen. Das sind ja ganz oft so Symptome, die mit der Schilddrüse zusammenhängen können, etwa mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto. Dann fällt mir noch Insulinresistenz ein. Das können aber auch so Faktoren sein, oder?
Klassisches Beispiel Hashimoto, was ja dann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen könnte. Und Schilddrüsenhormone beeinflussen extrem unseren Stoffwechsel. Und wenn man sich mal überlegt, in Deutschland, ich habe zufälligerweise mal die aktuellen Zahlen gehört, dass so 5 bis 6 Millionen mindestens in Deutschland wahrscheinlich eine Hashimoto-Problematik haben. Und das fand ich schon echt eine krasse Zahl. Muss man sich wirklich mal vor Augen halten, wie viele Menschen das schon letztendlich betrifft. Also das kann wirklich ein Punkt sein, den man eventuell abklären müsste. Glaube ich aber auch persönlich, kann man unglaublich viel mit Ernährung machen. Wird, glaube ich, für mich persönlich, klingt jetzt echt fies und viele Ernährungsmediziner werden da böse sein, wenn ich das wieder sage, kann man, glaube ich, bei ganz vielen Menschen in einem geringen Umfang durch eine gesunde Ernährung oder durch Supplements komplett ad acta legen. Hashimoto. Mhm. Ist jetzt eine steile These von mir, können wir aber gerne mal eine Folge zu machen. Deshalb, glaube ich, garantiert wichtiges Thema. Ja, und Thorsten, Insulinresistenz, ja, ist ganz wichtig. Natürlich verhindert das keinen Fettverlust. Wenn du dich gesund ernährst und das alles super machst, wirst du mit einem Kaloriendefizit trotz einer bevorstehenden Insulinresistenz vielleicht nicht so gut Fett verlieren, aber es würde trotzdem funktionieren. Aber klar, hast du eine Insulinresistenz, kommt das Hungergefühl schneller, hast du mehr Blutzuckerschwankungen, dann ist das Risiko einfach schwieriger, Gewicht zu reduzieren.
Und jetzt mal ganz praktisch zum Ende dieser Folge, Alex, wenn jemand seit 4 oder 6 Wochen konsequent im Kaloriendefizit ist und die Waage sich trotzdem kein Millimeterchen bewegt, ja, welche Schritte würdest du da empfehlen?
Ja, lass uns doch daraus gleich die 5 Tipps machen. Dann mache ich quasi gleich so 5 Schritte, also die 5 Tipps mit, so solltest du vorgehen, damit das Ganze auch funktioniert.
Okay, also dann jetzt mal alle schön die Ohren spitzen, dann sind hier unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1 oder Schritt Nummer 1, Kalorienrealität überprüfen, nicht schätzen, sondern messen. Und das heißt, wirklich alles mit reinzunehmen. Konsequent jeglichen Snack, jegliche Form von Öl, was ich zum Braten nehme, jede Kleinigkeit in Anführungsstrichen, unbedingt genauestens zu erfassen, ob man wirklich in einem Defizit ist oder nicht. Da reicht schon eine Woche komplett aus. Tipp Nummer 2, als nächsten Schritt das Gewicht richtig auswerten. Also nicht nur ein Trend, sich ab und zu mal anschauen, wie sieht das Ganze aus und auch war das heute gerade ein schöner Wert auf der Waage, sondern die meisten brechen einfach ab, weil sie nur einzelne Tage mal beobachten. Ich würde wirklich dazu übergehen, wenn man sich gerne unbedingt täglich wiegen möchte, was ich bei einigen Leuten verstehen kann, dann zumindest einen Wochendurchschnitt bilden und dann das mal 2, 3 Wochen im Vergleich zu nehmen, anstatt den einzelnen Tag, weil das ist oft nur ja so eine Momentaufnahme und die hilft dir nicht wirklich weiter. Tipp Nummer 3, unbedingt die Alltagsbewegung überprüfen. Und das ist ein extrem unterschätzter Faktor. Deshalb wirklich darauf achten, ob ich im Alltag genügend Schritte habe, ob ich meine klassischen Alltagsaktivitäten hochhalte, auch in diesen Phasen von Kalorienreduktion. Euer Körper wird es euch danken. Tipp Nummer 4, Krafttraining und Proteine. Ganz entscheidend, wir wollen langfristig den Jojo-Effekt verhindern. Deshalb unbedingt Krafttraining integrieren in Reduktionsphasen und zweitens die Proteinzufuhr gerne auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochschrauben. So werde ich garantiert langfristig verhindern, dass ich in diesen Jojo-Effekt reinkomme. Und letzter Tipp, ganz entscheidend. Kleine Anpassungen bringen wesentlich mehr als das große Rad neu zu erfinden. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich bin auf einem ganz guten Weg, okay, wie kann ich noch 1-200 Kalorien einsparen? Wie kann ich vielleicht morgen 1000 Schritte mehr gehen? Aber nicht zu sagen, oh Gott, ich esse jetzt morgen noch die Hälfte oder andere Geschichten. Nein, fangt an, langsam Kalorien zu reduzieren. Ich empfehle so 10-15% von eurem Kalorienverbrauch, damit zu starten und zu gucken, wie es euch damit gut geht. Und wenn ihr dann keinen Hunger habt, keine Probleme habt mit zu viel Stress, dann wird auch garantiert euer Wunschgewicht erreichbar sein.
Das klingt auf vielversprechend. Dann die klare Empfehlung, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auf jeden Fall diesen Podcast Gesund gefragt. Das hat den riesengroßen Vorteil, ihr verpasst keine neue Folge mehr und ihr werdet fortlaufend gratis mit den besten Tipps hier von Alex versorgt. Mir fällt in dem Zusammenhang übrigens noch Folge 292 ein. Da haben wir beide ja über die Anti-Bauchfett-Formel gesprochen und auch da haben wir uns schon mal die Frage gestellt, warum schrumpft mein Bauch eigentlich nicht. Also vielleicht mal eine kleine Hörempfehlung für die nächsten Tage und wir beide sind dann in der neuen Folge wieder bei euch. Bis dahin bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.